Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Fred, Mann einer Frau, Vater von 7 Kindern. Und ich habe die Aufgabe, zu euch zu reden. Die Abendstunden werde ich mit euch verbringen über das Thema die Versammlung Gottes. Wir werden schauen, wie es wird im Laufe der Woche. Ich möchte euch jedenfalls herzliche Grüße bringen von der christlichen Versammlung in der im Vereinshaus Kniegel in Salzburg, die Gemeinde, wo ich in Gemeinschaft bin. Wir sind etwa 110 erwachsene Gläubige in Gemeinschaft. Und mit unseren Kindern zusammen sind wir ziemlich ein lebendiger Haufen. Es ist ein Vorrecht, zu euch zu reden diese Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher, zu wem ich rede genau. Ich weiß, die Schweinfurter sind da. Und wer sonst?
Kissinger.
Wie viele kommen aus Bad Kissinger? Naja. Wie viele aus Schweinfurt? Aha. Und aus anderen Gegenden? Da habe ich vor 2 Wochen geredet. Und wo sonst? Bamberg? Wie viele von euch? Ah ja, sure. Andere? Wo? Ah ja, wie viele? Aha, sure. Good. Von Passau. Gut. Ah ja. Wir sind 2 und mit Kindern 9. Das ist wie bei den reinen Tieren in Noahs Arche. Ich hoffe nicht, dass das Ganze jetzt aufgenommen wurde. Ganz rückgängig machen. Naja, lesen wir heute Abend Epheser Kapitel 1. Unser Thema heute Abend lautet die Versammlung Gottes aus Gottes Sicht. Epheser Kapitel 1 ab Vers 3. Aus Gottes Sicht die Gemeinde Gottes. Wie sieht Gott die Gemeinde? In den Augen Jehovas. So schön in der italienischen Bibel. L'Eterno. Der Ewige. Wie sieht er die Versammlung Gottes? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Kapitel 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden unter den Nationen, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang und Zuversicht durch den Glauben an ihn. Vor Grundlegung der Welt entschloss sich Gott, in seinem Herzen Menschen vor sich in Liebe zu haben. Wir singen davon gerne, deine Liebe an uns dachte, ehe der Welt in Grund gelegt. Welche Nummer ist das? Wir singen gerne davon. Hast du je darüber nachgedacht, was das heißt? Vor Grundlegung der Welt hat Gott in sich den Entschluss gefasst, Kinder Gottes vor sich zu haben, heilig und tadellos in Christus, in Liebe. Moderne christliche Wissenschaftler sagen uns, dass dieser Entschluss nicht länger als vor 10.000 Jahren sein kann, denn die Welt sei etwas so alt, mit eingebauter, programmierten Alterserscheinungen ist unsere Welt so alt, sagen sie. Sie gehen davon aus, dass wenn Gott etwas schafft, er schafft etwas Reifes, er schafft nicht ein Buchecker, sondern eine Buche, und schon mit Jahrringe. Und so die Erde ist nicht so alt. Das Universum ist nicht so alt. Davon ausgehend, von ihrer Auslegung des ersten Buch Moses, naja, es darf nicht älter sein als 10.000 Jahre. Ja gut. Denn vor 10.000 Jahren ungefähr, mehr oder weniger ein Jahrtausend, hat Gott in sich einen Entschluss gefasst, Kinder vor sich zu haben in Liebe. Das macht es alles sehr einfach. Das heißt, dass man endlich sich festgelegt hat, das Huhn ist tatsächlich älter als das Ei. Das Huhn kam, zuerst kam die Henne und dann das Ei. Ich habe das immer geglaubt und ich glaube das auch irgendwie, aber etwas hat mich verunsichert. Weißt du, was mich verunsichert hat? Die Explosion von einem Stern. Ich habe immer gedacht, naja, Gott schuf Sterne, schuf zugleich Licht unterwegs von den Sternen zu uns, sodass ein Stern vielleicht 100 Millionen Lichtjahre weit weg, naja, das Universum ist nicht so alt, denn Gott schuf den Stern und das Licht. 1987 hat ein Ereignis meine Theorie ein bisschen durcheinander gebracht. Als ein blauer Riese in einer Galaxie bloß 170.000 Lichtjahren von uns entfernt, und das ist nur ein kosmischer Spaziergang, explodiert ist. Und jetzt, die Astrophysiker und die Astronomen, sie entdecken vielleicht einen Neutronenstern dort, wo der große blaue Riese war. Ich habe begonnen nachzudenken. 22. Februar um 2:22 Uhr in der Früh, das ist fast wie Fasching, gell? Zweiter Monat, 22. um 2:22 Uhr, Greenwich Mean Time, hat man registriert in USA, in einem tiefen Tank unter irdisch, ein Wasserbehälter mit 5.000 Gallonen von ultrapurem Wasser, das acht Neutrinos da gesichtet war. Und die Wissenschaftler hatten geglaubt seit den 30er Jahren, dass wenn ein Stern stirbt, dass die Energie unter anderem in Form von Neutrinos reisend mit Lichtgeschwindigkeit in jede Richtung losgelassen wird. Die Explosion von einem Riesenstern, etwa das, was das ganze Weltall an Energie gebraucht, in etwa 20 Minuten, auf einmal losgelöst. Und die Wissenschaftler warteten und warteten und warteten auf das Ereignis. Und 2.22 Uhr, am 22. Februar 1987, kam das Ereignis. Zugleich, auf der anderen Seite der Welt, in Japan, tauchten 12 Neutrinos auf. Und im gleichen Bruchteil der gleichen Sekunde, sie sind durch die Erde hindurch gereist, die ganze Erde hindurch, und acht haben da in Bundesland Ohio sind gesichtet worden. Und zugleich in dem südlichen Himmel haben Astronomen in einigen Ländern diesen Supernova erlebt. Wie heißt er? P22, in etwa vier Nummer hinter sich. Ein Stern ist auf einmal explodiert. Und dann dachte ich, als ich das Ganze gelesen habe, weißt du, ich lese solches Zeug. Als ich das Ganze gelesen habe, dann habe ich nachgedacht. Wenn das Ding 170.000 Lichtjahren weg ist, ist das Licht entweder 170.000 Jahre unterwegs, oder Gott hat ein größeres Wunder getan, als ich je gemeint habe. Weißt du, was die Alternative ist? Gott schuf einen Neutronenstern. Das sind einfach Neutronen aufeinander gezogen, ohne Zwischenräume. Ein Teelöffel voll wiegt mehr als alle Autos auf unserem Planet. Vielleicht hat Gott einen Neutronenstern geschaffen und dann irgendwie etwa vor 10.000 Lichtjahren weg von uns geschah ein Ereignis. Aber es war bloß Licht. Und es dauerte 10.000 Jahre, bis das Ereignis nur Licht zu uns gekommen ist. Das würde heißen, dass 10.000 Jahre weg, wenn man die Geschwindigkeit eines Photons als, als Maßstab nehmen kann, etwa 10.000 Jahre Entfernung weg, hat ein Stern Wasserstoff zu Helium verwandelt und ein paar Minuten später oder weiter weg Helium zu Stickstoff und ein paar Sekunden weiter Sauerstoff zu Silikon. Und ein paar Bruchteile von einer Sekunde weiter Licht, wo Silikon zu Eisen verwandelt wurde und auf einmal der Explosion. Hat Gott so geschaffen? Ich weiß nicht. Ist das Ereignis nur Licht unterwegs? Ein Ereignis, das nie wirklich stattgefunden hat? Ist das Ereignis projiziert worden und Gott hat in Wirklichkeit ein Neutronenstern geschaffen? Ich bin bereit, das zu glauben. Ich bin nicht mehr sicher. Ich weiß aber eines. Diese Welt ist viel komplizierter, als manche Christen es haben wollen. Und wenn Grundlegung der Welt weiter zurückliege als vor 10.000 Jahren, was ändert das an die Tatsache? Das heißt nur, dass dein Name nicht 10.000 Jahre alt ist, sondern vielleicht 15 Milliarden Jahre alt. Manche Astrophysiker sagen, 15 Milliarden Jahre. Gehen wir zurück zur Planckzeit, 10 minus 43 hochgeschrieben. da wo das ganze Weltall zusammengepresst sein sollte, auf einem Raum etwas so groß wie eine Moleküle, mit einer unheimlichen Hitze, mit Schwerkraft, Elektromagnetismus, starke Atomenergie, Atomkraft und schwache Atomkraft, die vier große Mächte des Universums, sagen die Physiker, eine Macht vereinigt. In der ersten Sekunde des Universums, in einem Bruchteil von einer Sekunde, das heißt 0,43001 Sekunde. Das ist die Zeit des sogenannten Urknalls, sagen sie. Hier bricht das Vorstellungsvermögen von ungläubigen Astrophysikern zusammen. Ein vernünftiger Mensch, sein Vorstellungsvermögen ist längst zusammengebrochen vorher. Aber überlegt es mal. Ein Yale University Astrophysiker hat gesagt, na ja, vor Planckzeit 1043 hoch muss man eigentlich reden von der Schöpfung des Universums. Und wenn es so wäre, vor Planckzeit, nun, da ist dein Name. In den Vorsätzen Gottes, in seinem Herzen. Denn selbst wenn es einen Urknall gegeben hat, ist die Frage immer noch, wer hat geknallt? Es sei denn, dass Zeit und dass Energie und Materie ewig ist, und wenn du das glaubst, dann hast du einen sehr großen Glauben. Der Psalmist war kein Wissenschaftler, ich offensichtlich auch nicht, aber er war klug genug zu wissen im Psalm 100, wir haben uns nicht selber geschaffen. Er hat uns geschaffen. Aber gehen wir so weit zurück. Unser Text nimmt uns zurück zu der Zeit, wo das, aus das gigantische Weltall in den Gedanken Gottes lag. Wie 1000 ungeborene Wälder in die Schale der ersten Buchecke. Da bringt unser Text. Und Gott dachte über diese Schöpfung hinaus. Gott dachte an eine neue Schöpfung. Gott dachte an Menschen in Christus, heilig und tadellos. Gott dachte an seine Versammlung. Vor ihm in Liebe, heilig und tadellos. Und ich weiß nicht, du hast sicherlich, wie ich, über den Begriff gedacht, vor ihm. Denn das ist ein Begriff aus dem Alten Testament. Und er erinnert uns an den Hohenpriester, an den Mann, der erscheinen sollte vor ihm. Der hohe Priester, seine Aufgabe war es, vor Gott zu stehen. Und Gott hat es so verordnet, dass auf seiner Brust er 12 Steine trägt. Gott hat es so verordnet, dass die kostbarste und teuerste, das schönste Material auf diesem Planet, die schönste Rohstoffe dieser Schöpfung hier über sein Herz und auf dem teuersten, was es gibt und auf dem schönsten, was es gibt, ließ Gott Namen schreiben. Namen schreiben. Namen, die vor ihm getragen werden sollten. Namen getragen über das Herz des Hohen Priesters. Namen getragen auf seine starke Schulter vor Gott. Ausdruck der inniglichen Gefühle Gottes, der inniglichen Gefühle Christi für diesen Namen. Ausdruck der Allmacht des Hohen Priesters. Wir wissen, dass unser Hoher Priester allmächtig ist, uns zu tragen, selbst in der Gegenwart Gottes. Vor Grundlegung der Welt, liebe Brüder, liebe Schwester, dein Name ist älter als die Sonne. Und die Daseinsberechtigung des Solarsystems? Meine Frau hat ein Mikrowellenherd. Die Daseinsberechtigung einer Mikrowellenherd? Ja, es ist eben deswegen da, weil wir vier Kinder in die Schule haben und ich bin überall unterwegs. Und man kann nicht immer damit rechnen, dass das Mittagessen von allen zugleich erwischt wird. Und man kann das Mittagessen dann nicht siebenmal kochen. Das Daseinberechtigung einer Mikrowellenherd, ist es möglich, schnell das Essen aufzuwärmen. Die Daseinsberechtigung der Sonne, Gott wollte Kinder haben. Er musste zuerst einmal einen Lebensraum, eine Biosphäre schaffen. Und Leben braucht Wärme und Licht, Energie. Er hat die Erde so irgendwie bestimmt auf eine Achse, auf dass es Zeiten, Jahreszeiten gab. Gott musste zuerst Geschöpfe haben, bevor er Kinder hatte. Wisst ihr übrigens, was das astronomische Zeichen für unser Planet ist? Die meisten Sterne haben Namen oder Nummer, weil sie so viele sind. Wir können mit nach der Auge, wenn du gute Augen hast, etwa 11.000 Sterne sehen. Aber es gibt eine Unzahl von Sternen draußen. Die nächste Galaxie hat 250 Milliarden Sterne. Überlegt es mal. 100 Milliarden Sterne, so groß wie die Sonne oder größer. Und alle haben eine Nummer. Was hat unser Planet? Welche Nummer? Sie hat keine Nummer. Das astronomische Zeichen für unser Planet ist ein Kugel mit einem Kreuz. Und das Daseinsberechtigung des Solarsystems ist es, der Sonne ist es, Wärme zu geben für gewisse Geschöpfe. Wir singen es so, tief neigt der Himmel sich zu Armen, Immanuel wollt sich uns nahen. Gott wurde Mensch, o welch Erbarmen, du sein Volk, bete staunen. Tiefer noch muss die Liebe gehen, hat sich an unseren Platz gestellt. Er starb am Kreuz in Schmach und Wehen, oder er hing am Kreuz in Schmach und Wehen, starb für eine verlorene Welt. Daseinsberechtigung des Solarsystems ist es, dass Gott Geschöpfe haben wollte, und sie einen Lebensraum geben wollte, weit weg genug von Gott, auf dass die Geschöpfe eine echte Entscheidung treffen könnten für ihn, dafür oder dagegen. Will ich Gott haben in Christus oder will ich Gott in Christus ablehnen? Gott wollte Kinder. Geschöpfe zu haben, das hat Gott schnell aus dem Ärmel geschüttelt. Kinder zu haben, das war das schwere Werk. Wer kann sein Leben fassen, Er zieht unter Menschen ein, der den das, nein, den, nein, der den das Weltall nicht kann fassen, will vollkommener Diener sein. Die Versammlung Gottes aus Gottes Sicht, Gottes Herz war immer voll von Dingen, diesen Dingen, voll mit diesem Geheimnis, tief in seinem Herzen verborgen, ein Geheimnis, das eines Tages in Christus verwirklicht würde. Direkt hat er davon nirgends im Alten Testament geredet. Du wirst vergebens lesen davon, dass Jude und Grieche in einem Leib vereinigt wird im Alten Testament, das steht nirgends. Aber große Ereignisse werfen ihre Schatten immer vor sich her, der alle Dinge geschaffen hat, ordnet auch die Geschichte. Er wirkt alles nach dem Rat seines Willens, wie wir lesen im ersten Kapitel hier. Selbst die Gestaltung der ersten Schöpfung erinnert uns an die neue Schöpfung, an das eigentliche Ziel Gottes. Wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, Tier- und Pflanzenreiche, nach jedem Schöpfungsabschnitt hat Gott seinen Urteil über seine Schöpfung ausgesprochen. Und er sah, dass es gut war. Er sah, es war gut. Wir würden sagen, naja, eine Frau, nachdem sie einen Topf gebastelt hat und angemalt hat und in ihr Ofen getan hat und es kommt raus in einem Stück, gut geworden. Es ist nicht selbstverständlich. Hast du eine kleine Luftblase irgendwo drin oder einen kleinen Stein? Und es ist nicht gut geworden. Also jeden Tag, nach jedem Schöpfungstag, schaut Gott das Ganze an und sagt, naja, gut geworden. Und am letzten Schöpfungstag sagt er, sehr gut. Gott schuf seinen Vikar, seinen Stellvertreter auf Erden, um seine Herrschaft hier über das Tierreich und das Pflanzenreich auszuüben. Er sagte immer wieder, es war gut. Und es war gut. Und am letzten Tag, es war aber sehr gut. Wenn wir aber im nächsten Kapitel lesen, ist der Gegensatz so auffallend. Kapitel 2 und Vers 18. Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Der Erbe und König der Schöpfung brauchte seine Entsprechung, sein Gegenüber. Und Gott mit seinen Augen ans Ziel schreibt die Geschichte auf eine Weise, dass du schon auf der ersten Seite der Bibel dass du den großen Schatten siehst von den zukünftigen Ereignissen. Die Bibel beginnt mit der Geschichte eines Mannes, des Erben der ganzen Schöpfung. Und man sieht, wie aus seiner geöffneten Seite Gott seine Braut für ihn bereitet oder formt. Und wie seine Braut zu ihm geführt wird. So wie die Bibel beginnt, endet sie. Eine Variation an das gleiche Thema. Das Thema, ein Mann, der zweite Mensch, der letzte Adam. Aus seiner Seite ist seine Braut entstanden. Und in den letzten Seiten der Bibel führt Gott dem zweiten Menschen, seine Frau, zu ihm. Das Alte Testament ist die Geschichte eines Volkes, die Entstehung eines Volkes. Aus diesem Volk sollte dieser erwählte Mann kommen. Das Neue Testament ist die Geschichte dieses Menschen, dieses Mannes, aus dessen Seite eine Braut genommen wird, sein Weib. Und der Höhepunkt der Geschichte, auf den alles hinausläuft, ist das Ereignis, die Vermählung dieser zwei Persönlichkeiten. Das Braut, oder das Lamm und seine Braut. Lesen wir einige Seiten weiter in der Bibel und kommt man schon auf eine andere Geschichte. Wir sind unweigerlich erinnert an zukünftige Ereignisse. Da ist ein Vater. Sein Name Abraham, der erhabene Vater, der Vater einer Menge, Abraham. Und die Geschichte in Kapitel 20 ist die Geschichte von einem erhabenen Vater, der jetzt Vater einer Menge werden wird. Und seinem, wie der Text sagt in der griechischen Version des Alten Testaments, und seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, den er liebte. Und liebe Geschwister, das ist das erste Mal, wo man von Liebe in der Bibel liest. 1. Mose Kapitel 22. Das erste Mal, wo man das Wort Liebe in der Bibel liest. Und sie ist was für eine Liebe. Die Liebe zwischen dem erhabenen Vater und seinem eingeborenen Sohn. Die Liebesgeschichte, die ihren Höhepunkt findet am Berg Moria. Dort wird verkündigt und dort ist das Denkmal errichtet, sozusagen. Jehova Jireh, der Herr wird es ersehen. Gott wird sich das Lamm zum Opfer ersehen. Große Ereignisse sind auch am Horizont. Gott konnte es nicht zurückhalten, sein großes Geheimnis. Wie wir lesen, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden ist am Ende der Zeiten um euer Willen. Und das, liebe Brüder, liebe Schwester, dieser Vers in dem ersten Buch Petrus in Kapitel 1, wo unser Thema, unser Erbe in Christus, so uns vor Augen gemalt wird. Eine Liebesgeschichte. Die Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, die gemeinsam einen Berg besteigen. Der Sohn, der eingeborene Sohn des Vaters, trägt Holz auf seinem Rücken. Selbst das dargebrachte Opfer. Die Juden, die Orthodoxen nennen diese Geschichte die Bindung. Sie beziehen diesen Begriff auf, sie entnehmen diesen Begriff aus Vers 13, wo Isaak gebunden wurde. Ein Teenager-Sohn, gebunden von einem alten Greis. Und die Orthodoxen, zumindest einige von ihnen, sehen in dieser Geschichte das Geheimnis der Welterlösung. Oh, wie nah und wie weit weg sind sie von der Wahrheit. Die freiwillige Bindung des Sohnes seiner Liebe. Eine Liebesgeschichte. Liebe, so zum Ausdruck gebracht, der erhabene Vater gab seinen Sohn. Er hat seinen nicht verschont. Und durch ein Wunder, wie durch eine Auferstehung selbst, ist aus den Toten herausgerissen. Weißt du, wo man Liebe zum zweiten Mal in der Bibel liest? Zwei Kapitel später. Und Isaac führte Rebekka in das Ehezelt und er nahm sie zum Weibe und hatte sie lieb. Zum ersten Mal Liebe zwischen dem erhabenen Vater, der jetzt Vater einer Menge werden wird, und seinem eingeborenen Sohn. Liebe zum zweiten Mal. Liebe zwischen diesem eingeborenen Erben aller Dinge und seiner auserwählten Braut. Hast du je darüber nachgedacht, über das große Problem des reichen Vaters? Reichtum kann ein Problem sein. Ich weiß, wenige von uns werden das verstehen. Für uns ist Reichtum nicht unser Problem, sondern eher das Gegenteil. Aber Reichtum kann ein großes Problem sein. Der erhabene Vater Abraham hatte viel Reichtum, so viel, dass es gar nicht möglich war, für einen großen Scheich überhaupt in seiner Nähe zu sein. Er hatte so viel Vieh. Sie haben die ganze Gegend abgeweidet. Vielleicht ist er unter anderem immer unterwegs gewesen, nicht nur, weil er eine himmlische Stadt suchte, sondern weil er immer mehr Gras brauchte für diese Viecher, die er umeinander geführt hat. Und Abraham sagt sozusagen, es ist nicht gut, dass mein eingeborener Sohn alleine ist. Er ist doch der Erbe aller meiner ganzen Habe. Findet sich nicht irgendwo ein junges, intelligentes Mädchen, das sich einheiraten will in Tokens Reichtum, aber nicht irgendein Dirndl, nicht irgendeiner aus den Kanaanitern. Er geht zu seinem vertrauten Knecht und der Knecht sagt, ja, aber wenn Isaac gehen würde zu deiner alten Heimat, nein, 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 sagt der erhabene Vater, mein eingeborener Sohn wird nicht zu den Nationen selbst gehen, um eine Braut zu holen. Ich möchte dich schicken, meinen treuen Knecht. Sehe, wie ernst das Moment war, wo der Knecht seine Hand unter der rechten Linde des Abrahams, wie er gegriffen hat, und seine Hand hoch erhoben, und gesagt, ich schwöre dir, bei dem Gott des Himmels und der Erde, ich tue mein Bestes, was ich kann, die geeignete Braut zu finden für den Erben. Und dann ist der alte Knecht losgezogen, nördlich hinauf, Karawanenroute und dann südlich dem großen Fluss entlang, auf der Suche nach einer geeigneten Braut aus den Nationen für den eingeborenen Sohn. Hast du je nachgedacht über die Art der Werbung, die der treue Knecht veranstaltet hat? 12 Kamelen beladen mit Gold und Silber und Weihrauch und Ölen und Salben und alle mögliches Stoff, und das wird wirklich eine Karawane gewesen sein, 12 große Kamelen voll. Und er betet zu dem Gott des Himmels, dass er Erfolg hat auf seiner Unternehmung. Und dann kommt ein Mädchen und er sagt, Gott, wenn das die richtige ist, dann soll sie meine ganze 10 Kamele trinken. So er bittet sie um ein Glas Wasser und sie sagt, darf ich die ganze Fische da auch zum Trinken geben. Stell dir vor, ein Kamel, der trinkt nicht recht wenig. Und so sie trank die Kamele. Und dann nimmt der alte Knecht sein Tuch große Tuch. Wahrscheinlich eine, ähnlich wie die Teppichen, die wir heute sehen in Persien. Er nimmt sein großes Tuch und breitet es auf dem Boden. Und er nimmt ein bisschen Gold und Silber. Und dann, weißt du, er sagt, hier, meine Dame, darf ich dir ein Ohrenring geben? Aus pures Gold. Das Ding war so schwer. Er musste den zweiten Ohrenring geben, um ihn wiederum zurechtzubringen. Und dann ein Armband aus purem Gold. Ja? So schwer, dass Rebecca dann noch eine brauchte, damit sie einigermaßen gehen konnte. Er hat wahrscheinlich abgeschaut. Und ein paar Spezereien und natürlich ein bisschen Stoff und so weiter. Und er sagt, siehst du das, Rebecca? Siehst du die 10 Mercedes, ich meine die 10 Kamele in Gold. Rebecca, mein Herr ist sehr reich. Das ist nicht, das ist nur ein Angeld, Rebecca, von dem, was er hat. Nur ein Angeld, nur eine kleine Anzahlung von dem, was mein Herr hat. Und Rebecca, mein Herr ist so unvorstellbar reich. Und er hat nur einen einzigen Sohn, der Erbe aller Dinge. Möchtest du Miterben sein? Rebecca, könntest du dich verlieben in einen Mann, den du nie gesehen hast? Ich fragte das in Süditalien einmal und die ganze Weiberleib sagt, die Italiener, sie können das nicht. Ja. Ich kann mich nicht verlieben in einen Mann, den ich nie gesehen habe. Ja. Und dabei, bei ihnen ist die Verehelichung irgendwie das Lebensziel vieler Frauen da unten. Aber, na, das können wir nicht. Aber es gibt ein Kapitel der Bibel, das sehr viel redet über unser Erbe. 1. Petrus 1. Und 1. Petrus sagt, obwohl wir ihn nie gesehen haben, lieben wir ihn. Und obwohl wir ihn jetzt nicht sehen, glauben wir an ihn und frohlocken mit unaussprechlicher Freude. Der treue Knecht Jehovas wirbt um eine Braut aus den Nationen. Und was wird er tun? Naja, er sagt, Rebecca, schau mal hier. Wir befinden uns hier unten auf dieser Rechtecke der Landkarte. Wenn du hinauffährst, da dem Fluss entlang nach Haran, dann kommst du an diese Kreuzung und dann nimmst du die nächste Karawane nach Süden. Und du wirst irgendwann in Palästina darunter kommen, brauchst nur Fragen um Abraham oder schauen, wo es abgeweidet ist. Und dann bist du irgendwo in der Nähe, ja? Sagt er das? Nein, der Laban will, dass er ein bisschen länger bleibt. Aber er weiß, was von dieser Familie. Jakob wird mehr davon später wissen, was es heißt, ein bisschen bei Laban zu bleiben. Aber nein, bleiben kann er nicht. Wir übernachten nur, wir essen ein bisschen, wir haben nicht einmal Zeit für eine gescheite Feier. Hier ist das Heiratsgeld, bitte nehmen Sie das. Ich muss unbedingt fahren, ich habe keine Zeit. Ich bin im Auftrag meines Herrn. Es gab viele Gefahren auf dem Weg. Von der ursprünglichen Heimat Abrahams zurück in das Land Palästina. Viele Gefahren. Wie wissen wir, ob das Mädchen ihr Ziel zur Vermählung mit dem jungen Mann erreicht? Ist es nicht unsicher? Sind es nicht viele Gefahren unterwegs? Oh, liebe Brüder, liebe Schwester, unser Heil ist nicht automatisiert. Aber Schritt auf Schritt durch die Gefahren der Wüste ist ein Knecht Jehovas, der mit seiner Hand unter der Linde des Vaters sagt, ich schwöre dich, ich bringe dieses Mädchen an Sie.
und sie wird ans Ziel kommen. Und jeder Wahrhaftgläubige wird ans Ziel kommen. Manchmal wissen wir nicht einmal, wie wir beten sollen in der Wüste, nicht wahr? Unterwegs zum Erbe. Weißt du, wie du beten sollst? Ich weiß nicht immer. Ich bete, oh Gott, gib mir Erfolg. Wir haben 25 Bekehrungen dieses Jahr. Wir müssen, unsere Gemeinde muss um 30 wachsen dieses Jahr. Gib uns Erfolg. Und der Heilige Geist sagt, ja, Vater, du weißt, was er will. Er will dich verherrlichen. Aber du weißt, wie gefährlich Erfolg wäre gerade für ihn. Weißt du, der Heilige Geist betet gemäß Gottes Sehen. Gott, gib ihm ein bisschen Verfolgung. Gib ihm ein bisschen Misserfolg. Ich habe um Erfolg gebetet und da ist der Heilige Geist da oben mit seiner Korrekturflüssigkeit und er merkt das Ganze aus und dichtet es um. Wieso? Denn er vertritt mich gottgemäß. Und Schritt auf Schritt durch die Gefahren der Wüste, er bringt mich ans Ziel. Aber ich habe geführt unter Begleitung des treuen Knechtes zum Vaterhaus, wo der Sohn eine Wohnung für seine Braut eingerichtet hat. Gottes Versammlung aus Gottes Sicht, ich kann euch sagen, ich rede Bild umeinander und komme nicht weit, ich bin immer noch im ersten Buch Mose, aber ich sage euch einiges, Gottes Herz ist voll davon. Sein Herz ist voll davon. Von seiner Versammlung. Und der eingeborene Sohn, 1. Mose sagte, Isaak führte sie in das Ehezelt. Er nahm Rebekka. Sie wurde seine Frau und er hatte sie lieb. Die Liebe des Bräutigams für seine Braut. Ist das nicht ein Kehrreim in der Bibel? Männer sind so unterwiesen worden von Paulus, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle. Größere Liebe hat niemand als diese, der sein Leben niederlässt für seine Freunde. Ich denke an den Psalm 6, ein messianischer Psalm, wo unser Herr durch die Worte Davids zu seinem Gott redet. Vers 2. Du, meine Seele, hast zu Jehova gesagt, du bist der Herr. Meine Güte reicht nicht hinauf zu dir, oder wie die Fußnote sagt, es gibt kein Gut oder Glück für mich außer dir. Fußnote weiter. Und zu den Heiligen, die auf Erden sind, das sind die Herrlichen, an denen alle meine Lust ist. Ich hatte es lieber damals, als ich keinen Bart hatte. Ich meine, ich war kein herrlicher Anblick, aber ich brauchte mich weniger anzuschauen wie heutzutage. Ich muss mich zumindest einmal pro Tag anschauen für einige Minuten, um diese kleinen Haare zu entfernen von meinem Gesicht. Herrlicher wäre es, ich habe den Spiegel nie fragen müssen, Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich weiß von Haus aus, was die Antwort ist. Nicht du. Der letzte Gedanke, der mir in den Sinn käme, wenn ich da vor dem Spiegel stehe, ist, oh, du Herrlicher, du. Aber der Sohn sagt zum Vater über uns. Und zu den Heiligen, die auf Erden sind. Das sind die Herrlichen, an denen alle meine Lust ist. Alle meine Lust. In Hohelied, Kapitel 4, Vers 9, ist auch so ein Ausrutscher über sein geliebtes Volk. Natürlich redet Salomon hier irgendwie neidisch auf den Hirtenliebehaber, dass seine Geliebte ihm so treu ist. Aber die Worte Christi sind deutlich hier auch zu sehen. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke. Wenn ihr euch zurück erinnern könnt an die dummen Tage in der Oberschule, das war die dümmste Zeit meines Lebens. Ich bin nur glücklich, dass ich nicht wiederum zurück muss auf die Oberschule und nicht mehr wiederum Teenager werden muss. Das war furchtbar. Aber du weißt, wie es ist, ein bisschen verliebt zu sein und Herzflattern zu bekommen und all das. Wenn, weißt du, das ist wirklich gewaltig am Anfang. Und um die Ecke zu kommen und dann auf einmal, da ist sie, gell? Ich meine, in den jüngeren Teenagerjahren, gell? Wow, und Augen trifft Augen und es brennt bis hinunter in die Zehenspitze. Wow. Entschuldigen, dass ich so dumm rede, aber ich glaube, manche von uns können das empfinden. Oder vielleicht bin ich der Einzige, ich weiß nicht, aber ich. Und auf einmal, der Blutdruck war ganz normal, 120 über 80, und jetzt ist bis auf bis 190 über 140, gell? Wow! Baby im Leber und alles sonst. Mit einem deiner Blicke, meine Schwester, meine Braut, du hast mir das Herz geraubt. Oh, liebe Geschwister, so oft reden wir in unseren Gebeten und in unserem, sogar in unserer Zeit mit dem Herrn vor der Bibel, so viel von uns, wir kreisen immer uns um uns. Aber manchmal beim Brechen des Brotes vielleicht, ein Bruder macht uns wiederum auf die Herrlichkeiten des Herrn aufmerksam. Dann vielleicht einer steht auf. Vielleicht nicht derjenige, der seine Gebete immer so gut formuliert, auf seine ganz schlichte Art und Weise, dann sagt er, oh Herr, wir lieben dich. Oder so etwas dergleichen. Und irgendwie wird unser Blick aufgerichtet. Man erlebt es manchmal, dass der Himmel sich so tief beugt in die Versammlung. Und man blickt hinauf und man ertappt sich dabei. Auge trifft Auge. Und weißt du, was Jesus Christus will? Dass wir wissen. Schwester, du hast mir das Herz geraubt. Mit einem deiner Blicke. Die Versammlung Gottes aus Gottes Sicht seine Versammlung hat einen sehr speziellen Platz, tief in seinem Herzen, in seinen Ratschlüssen. Die Versammlung Gottes in Christi Augen, sie ist seine Schwester, seine Braut. Sie kann ihm das Herz rauben. Sie kann ihm das Leben schön oder schwer machen. Mit einem Überblick. Was für eine Aufgabe haben wir, wenn Gott so von uns denkt? Gott liebt uns so sehr. Christus hat es einmal so zum Ausdruck gebracht. Er sagte, ja, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen. Ich habe Vollmacht, mein Leben wiederzunehmen. Daher liebt mich der Vater, weil ich mein Leben für die Schafe lasse. Daher liebt mich der Vater. Ich weiß nicht, ob du je drüber nachgedacht hast, dich zu selten, was Gott empfand, als Jesus Christus zum Kreuz ging, für dich und für mich. Die Bibel sagt, dass er, dass seine Versammlung so teuer ist. Er sagt, Menschen auf dieser Erde, Männer, die die Verantwortung haben, zu leiten in der Gemeinde, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Wieso? Gott hat sie erworben durch das Blut seines eigenen. Wir sind gewohnt zu reden davon, wie sehr Gott uns liebt. Ich habe euch gar nichts Neues gesagt heute Abend. Aber hast du je darüber nachgedacht, wie sehr Gott den Sohn liebt? Dafür, dass er sich für uns hingegeben hat. Daher liebt mich der Vater, weil ich mein Leben für die Schafe lasse. Er kam in unsere Welt, tief neigt der Himmel sich zu Armen, so tief, dass man den Engelgesang hören kann. Herrlichkeit Gottes in der Höhe. Und das hat er auf vollkommenste Weise getan, Geschwister. Und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Das nächste Mal, wo man himmlische Stimmen hört, ist es bei seiner Taufe. Johannes der Täufer ruft das jüdische Volk zur Buße auf. Sie sind unrein, sie sind gewohnt zu denken, der Heide soll getauft werden. Der Heide muss seine Unreinheit gestehen und gereinigt werden. Aber nein, sagt Johannes, ihr Juden sind unrein und ihr gehört getauft. Und hier steht einer in der Reihe, in der Schlange. Und schließlich kommt er an der Reihe und knietief in Schlamm. In diesem Fluss voll bußfertiger Sünde sieht Johannes ihn zu sich kommen und sagt, nein, nein, es geziemt sich nicht. Lieber, ich bin von dir getauft. Jesus sagt, Johannes, lasst es so sein, auf dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Hier war er. Was das Gesetz nicht tun konnte, weil es schwach ist durch das Fleisch, tat Gott, indem er seinen Sohn in Gleichgestalt der Sünde und für die Sünde. Gleichgestalt der Sünde des Fleisches und für die Sünde sandte Gott ihn. Und hier stand er, sozusagen, der Welt, vor der Welt bekennend, ich muss getauft werden. Er musste getauft werden. So eins gemacht worden mit uns in unserer Menschheit und mit uns in unserer Verfehlung. Unsere Verfehlung. Hier stand Jesus, äußerlich betrachtet, mit dem Bekenntnis eines Sünders. Und Gott konnte das nicht fassen. Der Boden des Himmels brach unter dem Gewicht seiner Liebe für seinen Sohn. Siehe da, du bist mein geliebter Sohn. Siehe da, je nachdem, wie du Gott hörst, weißt du, Jesus hörte du und Johannes hörte der. Wenn Gott spricht, ist es interessant, oder? Nicht wie wir. Siehe, du bist mein geliebter Sohn. Johannes hörte, er ist mein geliebter Sohn. an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe, so überwältigt von dieser Schritt der Hingabe. Was heißt das, dass Jesus sich eins macht mit Sünden? Und dann war Jesus auf einem heiligen Berg da, mit dem großen Propheten und Gesetzgeber des Alten Testaments. Sie redeten über seinen Ausgang, sein Exodus, sein Abschied von dieser Erde, die in Jerusalem erfüllt werden sollte, von seinem großen Opfer, das jetzt in der Erfüllung geht. Mose wusste einiges von Opfern. Er war derjenige, der Aufsicht hatte über das Opfer, das Mittel der Befreiung des jüdischen Volkes. Elia hat das Opfer dargebracht, das die Macht der Gottlosigkeit über dieses abgefallenen Volk gebrochen hat. Sie reden mit Jesus über sein Opfer, das er in Jerusalem erfüllen wird. Und als sie von ihm schieden, Petrus war nicht so klug, gell? Petrus wachte auf. Oh, was ist hier los? Bauen wir drei Hütten. Weißt du, wie der Bruder, der aufweckt in der Bibelstunde und weiß nicht, was er sagt, so er sagt etwas, weißt du? Weißt du, wie es geht, ja? Der Petrus wachte auf und sagt etwas, platzte heraus, drei Zelten errichten wir für euch. Habt ihr das einmal erlebt, oder? Ich auch. Drei Zelten. Wir wollen bleiben hier in der Herrlichkeit. Das ist jemand, der immer auf Freizeiten fährt. Der möchte immer auf der Freizeit sein. Bleiben wir hier in der Herrlichkeit. Aber was, wenn Jesus in der Herrlichkeit geblieben wäre, Leute? Wo wären wir? Und Jesus musste die Herrlichkeit verlassen. Der zweite Petrusbrief sagt, und als sie von ihm schieden, als Jesus in Begriff war, die Herrlichkeit zu verlassen, hat Gott ihm unermessliche Herrlichkeit und Kraft auf ihn ausgegossen mit diesen Worten. Siehe da, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Wiederum überwältigt von diesem Mann, von seinem Sohn bereit zu gehen in den Tod, überwältigt der Vater fassungslos. Es war ein himmlischer Ausrutscher. Siehe da meinen Sohn. Da in den letzten Minuten Stunden seines Lebens sagt Jesus, und jetzt ist die Stunde gekommen, wo der Menschensohn verherrlicht wird. Meine Seele ist bestürzt. Was soll ich sagen? Vater, rettete mich aus dieser Stunde? Nein, daher bin ich in die Welt gekommen. Zu dieser Stunde. Oh Vater, es geht nicht um mich, es geht um dich. Verherrliche du deinen Namen. Wiederum, der Himmel spricht. Ich habe meinen Namen verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Oh, liebe Geschwister, Gott liebt seine Versammlung so sehr, dass bei diesen Schlüssel, diese Schaltstellen sozusagen, oder diese Stationen in Jesu Leben, wo es ging darum, dass er einen Schritt näher kam zu seinem Selbstopfer für dich und für mich. Gott konnte sich nicht fassen. Daher liebt mich der Vater, weil ich mein Leben gebe. Und was ist die Versammlung? Wir haben gesehen in Epheserbrief, der Gott, der alles geschaffen hat, hat diesen Vorsatz in sich, in Christus getan, vor Zeiten. Epheser 1 sagte, vor Grundlegung der Welt hat Gott uns in Christus auserwählt, um vor ihm zu sein. Warum die Betonung immer auf die Schöpfung dieser Welt? Gott will, dass wir nicht, dass wir diese erste Schöpfung nicht falsch verstehen. Sie ist nicht Instation. Sie ist ein Trittstein zum wirklichen Ziel. Das Ziel ist die Braut des Lammes. Das Ziel ist der Ertrag dieser Erde und dieser Schöpfung. Paulus benutzt ein ganz spezielles Wort in Kapitel 2 von Epheserbrief, Vers 10. Denn wir sehen sein Werk, sein Gebilde, sagt die Fußnote in meiner Bibel, sein Meisterwerk, griechisch Poema, das Wort, von dem wir poetisch Dichtung haben. Wir sind Gottes Meisterwerk, sein Epos. Das Wort findet man nur zweimal in der Bibel. Beide durch Paulus natürlich, Römer Kapitel 1. Man sieht an dem Gemachten, an Gottes Gebilde oder Meisterwerk der sichtbaren Schöpfung etwas von seiner Göttlichkeit, etwas von seiner unsichtbaren Wesen, etwas von seiner Göttlichkeit und seiner Allmacht. Ja, und der ersten Schöpfung kann man Gewaltiges sehen, nicht wahr? Du, ein Mensch, versteht ein bisschen was von einem Atom und wir verleihen ihm einen Nobelpreis. Weißt du? Weil ein bisschen, ein Stückchen, versteht ein bisschen. Aber Gott hat das Ganze gemacht, Leute. Und ausgedacht, Chemie war seine Idee und Physik. Das ist alles. Und diese Sterne, ich meine, Voyager ist an dieses Planet vorbeigegangen. Welche war es letztes Mal? War es Saturn? Ja? Und es sind riesige Wolken, blaue Wolken auf diesem Planet. Und Wirbelstürme ständig mit Geschwindigkeit zumindest 650 Stundenmeilen. 1000 Stundenkilometer. Ja? Und wer schaut diese Stürme an? Weißt du, Voyager ist vorbeigesaust und wir sagen, sure, für ein paar Stunden. Aber die Stürme sind Gottes Idee. Die Fische im tiefsten Meer, den die Menschenaugen nie gesehen hat, das ist sein Meisterwerk. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und Embryologie und all das Ganze, das ist seine Sache. Ich habe einen sehr gottlosen Physiologieprofessor gehabt. Und er sagte in der Vorlesung, Gentlemen, der Mensch ist einfach eine herrliche Maschine. Gell? Und er hat immer geredet von der herrlichen Maschine des Menschen. Er hat nur einen Verbesserungsvorschlag, aber den werde ich nicht verlautbaren vor einem Mikrofon. Aber jedenfalls, auf einmal waren wir bei Embryologie und er hat angefangen so zu reden. Der unheimlich weiser Mensch, der uns geschaffen hat, als wir Tag für Tag die Entwicklung eines Embryos betrachteten, konnte der Gottlose es nicht einmal über sein gottloses Herz bringen, zu sagen, eine wunderbare Maschine. Was erkennt man, wenn man offenen Augen hat an Gottes Werk? Du, ich bin einmal aus einem Gasthaus rausgekommen, war bei meinem Freund Franz, ist er wirklich. Und ich komme nach einer Bibelstunde, gehe ich dahin und rede ein bisschen mit ihm und dann komme ich raus und bin überwältigt. Was rieche ich jetzt? Oh, frische Luft. Dann schaue ich ihn auf. Wow. Ich bin da auf dem Dach meines Alten und er sagte, Franz, du musst hier kommen. Er sagte, was? Und ich sagte, schau das an. Er sagte, aha. Der Wind hat alles weggeputzt und er ist zurückgegangen. Aber ich bin da gelegen auf dem Dach von meinem Auto im Winter da. Winterhimmel ist fantastisch. Und ich lege da auf meinem Dach meines Autos und schaue das Ganze an. Hast du das nie gemacht? Nimm dir 20, 30 Minuten in einer Gegend ohne Beleuchtung und leg dich auf dem Dach deines Autos und schau das an. Oh, was kannst du lernen von Gott? Und wir sind sein Gebilde. Wir sind sein Meisterwerk. Und eines Tages, Himmel und Erde, wird Gott wie ein alter Mantel, den er nimmer braucht, gell? Er schaut es an, es ist nicht einmal wert, nach Rumänien zu schicken. Er wird alles zusammenwickeln wie ein alter Mantel. Und er wird es nicht falten zusammen in eine Bananenschachtel und schickt ihn nach Rumänien. Er wird zusammen falten und wegschmeißen. Ja? Und wir sind noch da. Sein Meisterwerk. Seine Versammlung. Seine Poeme. Sein Gedicht. Und wir sind da. Vor den versammelten Persönlichkeiten, die Fürstentümer und die Gewalten, Kapitel 3, Vers 10, beobachten an die Versammlung etwas, was man nie bei der Schöpfung sehen konnte. Bei der ersten Schöpfung sieht man Allmacht und Weisheit irgendeiner Art von einem Schöpfergott, der gewaltig groß ist und sehr komplizierte Vorgänge und Zusammenhänge in Bewegung setzt. So eine Auswirkung setzt eine gewaltige Ursache voraus. Und die Engel haben das alles kapiert. Irgendwie. Aber jetzt ein zweites sichtbares Beispiel. Gottes neue Epos, die neue Schöpfung. Und das sind wir. In Christus Jesus geschaffen. Zu guten Werken. Diese unheimlich intelligente Wesen schauen hinab auf die Versammlung. Engel beobachten eure Versammlung. Ich habe gemeint, 130, sagtest du, du meintest unter 30, seid ihr in Schweinfurt. Das ist etwa eine Telefonzelle für behinderte Versammlung, gell? Nicht übermäßig groß, gell? Meine Billy Graham wäre nie neidisch auf dich. Oder? Aber die Engel schauen auf euch herab. Und sie wollen was lernen. Ihr seid bekehrt. Gut. Sie wollen etwas von Versöhnung erleben an eurem eigenen Leib. Denn von Versöhnung wissen sie nichts. Unreine Geister werden nie rein und die reinen Geister haben nie gesündigt und brauchen keine Versöhnung. Aber Gott hat Abrahams Samen angenommen. Gott ist Mensch geworden. Die Engel, die Rebellion unter dem Menschengeschlecht erlebt haben, wollen etwas erleben an uns. Und wir stellen die mannigfaltige oder vielfarbige Weisheit Gottes dar. Etwas wie Gottes pure, weißes Licht gebrochen an einem Prismus, die vielfarbige sagt der Text, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Wie das Licht von einem Kristall, wie heißt man Chandelier? Diese wunderbare Kristalllampen, gell? Kronleuchter, ja? Wie das Licht widerspiegelt wird in tausend Richtungen. Was sind wir? Hermann Hesses Begriff zu benutzen, wir sind Gottes Glasperlenspiel. Die neue Schöpfung. Und eines Tages, liebe Geschwister, kommt die große Zusammenfassung der ganzen Schöpfung. Wir lesen in Kapitel 1, falls du nicht weißt, ist meine Predigt mehr oder weniger Fässerbrief heute Abend. Tut mir leid, Wolfgang, du sagst lieber Apostelgeschichte als die Briefe, aber so gehorsam bin ich nicht. In Kapitel 1 lesen wir, nach dem Vorsatz dessen, nein, Entschuldigung, Kapitel 1, Vers 9, hat alles getan, kundgetan hat das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Alles in dem Christus als Haupt zusammenzufassen. Ich bin gewohnt zu glauben, das heißt, die Regierung der Himmel und der Erde, die Regierung der Juden und der Nichtjuden, die Regierung aller Völker, die Versammlung Gottes, die gläubigen Juden und die gläubigen Nationen im tausendjährigen Reich, alles unter dem Haupt zusammenzufassen. Bin mir aber nicht sicher. Dieser Begriff ist auch benutzt in der Rednerkunst der Griechen. Und weißt du, sie waren große Redner. Die Zusammenfassung. Der Redner macht Punkt A. Und dann macht er seinen Übergang Punkt B. Und seinen Übergang Punkt C. Und seinen Übergang Punkt D. Was weiß ich, 7 verschiedene Punkte macht er vielleicht. Und dann am Ende seiner Rede, auf dass du den Sinn der ganzen Rede siehst, alles kristallklar und plastisch, anwendbar, überführend, macht er seine Zusammenfassung und er bringt alles zusammen in ein Argument bestehen aus allen Punkten. Das ist die Zusammenfassung. Und das wird interessant sein an der Ende der Geschichte, nicht wahr? Wo Gott uns sagt, was er gemeint hat mit den Kleidern, mit denen er Adam gekleidet hat und Eva. Und wie sie damals ausgeschaut haben in Feigenblätter. Und dann wird er uns erklären, das Zeitalter der menschlichen Regierung, wird er uns erzählen, wie er umgegangen ist mit Abraham und auch viele Gestalten, die wir nicht kennen, aus der Bibel. Und eines Tages wird es so weit kommen, dass er redet vom Gesetz und was er eigentlich vorhatte und dann zur Zeit der Gnade. Und eines Tages wird er sagen, Wolfgang, jetzt rede ich von der Rolle, die du gespielt hast, da in Schweinfurt in Umgebung. Wir sind sein Gedicht. Sein Epos-Gedicht. Und jeder von uns hat eine Rolle in dieser wunderbaren Geschichte der Zeitalter. Und eines Tages wird Gott alles zusammenfassen und zeigen, Christus ist das Haupt. Alles zusammengefasst in Christus. Liebe Geschwister, wir sind, vielleicht seid ihr in Schweinfurt die einzige Darstellung der Versammlung Gottes, die viele Leute überhaupt kennen. Ja? Ich meine, man denkt, na, wir sind nur schwache 30. Aber das ist die Versammlung Gottes in Kleinausgabe, natürlich sehr Kleinausgabe, sagt man, oder? Aber doch ein Teil der Geschichte, eine Niederlassung des Himmels auf dieser Erde, eine kleine Kolonie von einem für diese Welt verworfenen König. Und vor den Augen der Welt, vor den Augen der heiligen Engel, vor den Augen Gottes, erzählen wir eine Geschichte. Wir sind Gottes Poeme. Die Erstlinge der neuen Schöpfung. die Gemeinde Gottes im Kleinformat, das kleine, der kleine sichtbare Teil des Mondes, den man zu Augen bekommt. Oh, was für eine große Aufgabe, oh, was für ein großes Vorrecht. Aber kommen wir zurück zum Thema am Ende. Was hält Gott von der Versammlung? Die Versammlung Gottes aus Gottes Sicht. Wir spielen in Christus eine zentrale Rolle in seinem Leben. Es war nicht gut, dass er alleine war. Wir sind mit ihm verlobt und bald mit ihm verheiratet.